Regina Rapp ist Kunsthistorikerin und gründete gemeinsam mit Christian Delutz 2006 das Art Laboratory Berlin. Das Lab arbeitet an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaft und Technologie. Derzeit ist sie Gastprofessorin für Art and Science an der Kunstakademie Münster. In dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, lernen wir von ihr, was Hybrid Art und ihre Geschichte ist. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Thorsten Frehme.
Schön, dass Sie uns zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehme und Friedrich von Borries.
Regina, herzlich willkommen bei uns im Fantasiemuskel.
Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, Regine, schön, dass du da bist. Wir fangen immer, um reinzukommen, mit einer biografischen Frage an, was auch eigentlich meistens sehr interessant ist. Wie bist du zum Thema Kunst, zur Kunst gekommen? Was ist deine Geschichte da?
Ja, also Kunst hat mich schon früher immer interessiert. Ich habe eine interessante Geschichte, weil ich die Schule gewechselt habe für Kunstleistungsfach und hatte dann an der Deutsch-Schweizer Grenze Abitur gemacht bei Ursula Euler, die auch die ganzen Künstler aus Basel und die Modernisten kannten, Tinguely, Dieter Roth. Und ich glaube, ich habe das dann viel später erst zu schätzen gewusst, dass eben der ganze Kunstleistungskurs eine Dieter Roth-Ausstellung mitgestaltet hatte. Und wir haben Dieter Roth kennengelernt und er hat mir ein Tagebuch geschenkt und so ging das dann eigentlich gleich los. Und zwar hat mich immer Kunst interessiert, die mit dem Leben zu tun hat. Also weniger abstrakt oder abgehoben, sondern immer Kunst mit Gesellschaft und Leben in Verbindung zu bringen.
Und hast du mit dieser Lehrerin, die ja anscheinend für dein Leben wichtig war, danach noch Kontakt gehabt? Hat die also mitbekommen, was sie da gesät hat? Oder ist das dann, ich habe keinen Kontakt mehr zu Lehrern oder hatte den danach nicht mehr, aber das klingt gerade so begeistert bei dir, dass ich mich das gefragt habe.
Ja, ich hatte ihr sofort erzählt dann auch, dass ich über Freiburg und St. Petersburg und Berlin dann auch hier und da und in der Welt auch gearbeitet habe und zeitgenössische Kunst und so über die Moderne dann entdeckt habe und das fand sie wunderbar. Sie ist leider vor einigen Jahren an Krebs gestorben. Aber der Funke ist noch übergegangen an sie und das hat mich doch geprägt, diese Zeit vor langer, langer Zeit.
Und Kunst und Leben, Dieter Roth, vielleicht kannst du noch einmal beschreiben, wie dich sozusagen das Thema Kunst und Leben dann an der Stelle inspiriert oder gepackt hat, weil du ja jetzt, wie wir gleich hören werden, immer weiter an diesem Thema dran geblieben bist.
Ja, also es geht nicht jetzt nur um das Schöne oder das Abgehobene, sondern es geht im Grunde genommen um gesellschaftliche Zusammenhänge und es geht um internationale politische Dinge und Dieter Roth hat das auch im Grunde genommen einfach aus dem Leben heraus entwickelt, auch stark biografisch natürlich, aber ja.
Also es klingt jetzt ja alles noch relativ abstrakt. Als wir gestern unserem Partner erzählt haben, dass wir heute Regina Rapp treffen, hat er gesagt, boah krass, die habe ich gerade auf der Res Publica gehört über Feminist Techno Science und Hybrid Art. Da ging es sogar um Menstruationsblut, also ganz konkret Kunst, Leben, Wissenschaft. Wie begegnet sich das in deiner Arbeit? Was sind die gesellschaftspolitischen Themen, von denen du eben so abstrakt gesprochen hast, ganz konkret?
Ja, ich kann das gern konkret machen. Also bei Art Laboratory Berlin, wo wir schon vor 12 Jahren eigentlich mit Art and Science begonnen haben, ist einfach das Interesse groß, über die Kunst das komplexe 21. Jahrhundert zu verstehen. Und ganz an einem konkreten Beispiel, Mikrobiologie, Biotechnologie, das ist eines der sich schnell verändernden Forschungsbereiche international. Da gibt es internationale Künstlerinnen und Künstler, die tatsächlich in die Labore reingehen, die sich einmischen in aktuelle naturwissenschaftliche Forschungsfelder. Und die unterstützen wir bei Art Laboratory Berlin. Da stellen wir Science-Art-Dialoge her und zeigen auch Bio-Art-Arbeiten, wie zum Beispiel jetzt von der kanadischen Künstlerin White Feather Hunter, die wir letztes Jahr in der Matter of Flux-Ausstellung bei uns zu Gast hatten in Berlin. Und darüber habe ich bei Republika gesprochen. Und die Künstlerin, die weiß sehr gut, mit Biotechnologie umzugehen und kann sich im Labor auch, kann sich da betätigen. Und die hat etwas sehr Einfaches, aber auch Komplexes Komplexes festgestellt, dass Menstruationsblut sich hervorragend anbietet oder anbieten würde für Stammzellforschung. Nur aufgrund der patriarchalischen Zustände ist es einfach so, dass es immer noch ein Tabu-Material ist. Obwohl es ja so reichhaltig und regelmäßig immer wieder vorhanden ist. Und ja, und sie hat mit ihrem eigenen Menstruationsblut gearbeitet, das in Stammzellen verwandelt und in Perth in Western Australia dann vorgearbeitet. Und die Zellen auf Eis gefroren haben wir in Berlin dann ausgestellt, also als lebendes Kunstwerk.
Wie kann man sich das vorstellen, tiefgefrorene Zellen auszustellen? Was ist da sozusagen jetzt die ästhetisch-sinnliche Komponente, ohne Kunst jetzt auf eine ästhetisch-sinnliche Komponente reduzieren zu wollen, aber die Affizierung mit Kunst erfolgt ja doch entweder über was Visuelles oder was Taktiles, oder ich kann mir das gerade jetzt sozusagen bei gefrorenen Stammzellen noch nicht vorstellen, wie sich mir das vermittelt.
Ja, genau. Also gefroren waren sie nur auf dem Weg nach Berlin und dann wurden sie dort im Labor weiter bearbeitet und es ging also um einen Kreislauf. Es sah wie eine Versuchsanordnung aus. Also Glasgefäße mit Schläuchen verbunden. Es ging also eigentlich um einen laufenden Kreislauf. Das war wie eine große Skulptur im Ausstellungsraum in der Mitte aufgestellt, auf einem Sockel, in dem aber allerdings innen drin pH-Messwerte, Temperaturmesswerte, also wie so ein kleines Labor eingebaut war. Und noch mit weiteren Fotografien zu Laborutensilien, auch ein Laborkittel mit einem Menstruationsblutfleck hat sie also sehr stark, auch visuell natürlich und auch materialästhetisch, auf dieses Gebiet mikrobiologische Forschung und Materialien und menschliches Material abgehoben.
Das klingt total spannend und macht neugierig auf noch zwei oder drei Beispiele, weil man sich das so schwer vorstellen kann oder für viele vielleicht neu ist. Mich würde vorher aber grundsätzlich nochmal interessieren, aus dem Reflex heraus würde man sagen, das ist ja Forschungsarbeit, das machen die Biologen oder die Mediziner oder die Chemiker. Und jetzt kommen die Künstler dazu. Wie werden die erstmal aufgenommen in der Forschung und was ist sozusagen der spezifisch künstlerische Beitrag? Also warum haben die anderen das nicht geguckt oder was kann aus dieser Symbiose entstehen? Das ist ja wahrscheinlich genau dein Thema, aber das ist ja auch ganz neu und es wäre schön, das einmal grundsätzlich zu hören, aber danach sicher auch nochmal ein, zwei weitere Beispiele, um sich die Bereiche künstlerischer Forschung vorstellen zu können.
Sehr gerne. Vielleicht fange ich erstmal damit an, was meinen wir mit Hybrid Art? Also das ist im Grunde genommen künstlerische Forschung, künstlerische Praxis, die sehr stark in naturwissenschaftliche Themen reingeht. Toxische Böden, Pilze, vieles andere mehr in der Mikro- und der Makrobiologie. Klimawandel. Aber die Hybrid Art ist im Grunde genommen dann tatsächlich so, dass sie in die Labore reingeht, den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern über die Schulter guckt und auch mitforscht. Aber im Grunde genommen, das ist ja das Spannende, das Holistische, dass die Kunst noch andere und weitere Fragen stellen kann, was die Scientists dann einfach nicht mehr tun, weil sie auch unter dem Druck, Papers zu publizieren, einfach diesen Druck haben, einfach immer nur Fachfragen zu stellen. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Theresa Schubert, die in Berlin lebende, interessante Bio-Art-Künstlerin. Die haben wir in unserem Projekt Mind the Fungi als Kollaboration mit den BiotechnologInnen der TU Berlin reingebracht ins Projekt. Und die hat auch Pilzmyzel bearbeitet. Wir haben lokale Pilze gesammelt hier im Berliner Forst als möglicherweise nachhaltiges Material für die Zukunft. Und Theresa arbeitet auch im Labor und stellt eine Frage, die die BiotechnologInnen einfach nicht gestellt hätten. Nämlich, wächst Myzelium schneller, wenn man es mit Sound induziert? Und sie hat es ausprobiert mit einem Soundproof-Box und es hat sich herausgestellt, ja, sie wachsen schneller.
Und auch bei bestimmter Musik, haben die einen Geschmack? Ist das schöne Musik oder geht es nur um Schall, Vibration, also wie wir das ja vom Tanzen im Club kennen, dass sozusagen dann so ein Bass einen irgendwie so in Schwingungen bringt? Da kann man sich ja vorstellen, dass dann der Pilz auch schneller wächst. Oder geht es tatsächlich um das, was wir dann unter Melodie, unter Schönheit, unter, ich weiß nicht, was verstehen? Also was?
Ja, ist eine schöne Frage. Also schön ist wahrscheinlich, dann bleibt eigentlich nur als menschliche Perspektive. Perspektive an dieser Stelle, genau. Aber wir wissen ja auch gar nicht, was Pilze schön finden oder nicht schön finden. Aber sie hat herausgefunden, dass starke Schwingungen wirklich ein Pilzwachstum inspiriert haben. Und das hat sie dann als digitale Installation, das haben wir im Futurium gezeigt vor ein paar Jahren, das hat sie als digitale interaktive Installation dann bearbeitet, wo wir mit Handbewegungen über einem Sensor dann das Pilzmyzel beim Wachsen zuschauen können.
Du hast vorhin das Stichwort Krebs ja auch eingebracht, als es um deine Lehrerin ging. Krebs ist ja auch ein Thema, mit dem ihr euch im Lab beschäftigt und auch mit KünstlerInnen, aber auch irgendwie mit einem realen Anwendungsbezug. Vielleicht kannst du das auch nochmal, weil das ja ein Thema ist, was vielen Menschen im Leben oder im Leben ihrer Angehörigen irgendwie begegnet, auch nochmal erzählen, was da die Arbeit ist.
Ja, du sprichst bestimmt auf die Arbeit an Self-Care der amerikanischen Künstlerin Lindsay Walsh. Die war auch in der Ausstellung Matter of Flux letztes Jahr zu sehen. Und Lindsay Walsh hat im Grunde genommen, also sie kommt interessanterweise auch wie Whitefeather Hunter von Symbiotica, diesem interessanten Art-Science-Zentrum in Perth in Australien. Aber Lindsay Walsh hat ein sogenanntes autoethnografisches Projekt vorgenommen. Das heißt, sie hat an ihrer eigenen Autobiografie dieses Thema Brustkrebs verarbeitet. Und zwar ist das folgendermaßen, dass sie durch eine Genmutation in der weiblichen Seite ihrer Familie eine große Wahrscheinlichkeit hat, Brustkrebs zu bekommen oder Eierstockkrebs oder anderen Krebs. Und das ist schon emotional sehr hart, mit dieser Wahrheit zu leben und auch diese Arbeit, die sie daraus geschaffen hat, meinen wir, die wir sie auch ausgestellt haben, die Arbeit und die wächst noch, das ist eben sehr spannend. Und zwar, was Lindsay gemacht hat, sie ist auch in die Labore rein und hat mit Krebszellen, allerdings Laborzellen, mit Krebszellen gearbeitet und die lebend in den Ausstellungsraum gebracht. Und zwar nicht einfach in eine Petrischale oder in eine Kultur gebracht, sondern in ein Wearable, in eine Art Silikonweste, die Lindsay selbst gearbeitet hat, die auch mit Lindsays Körper in der Form passt. Und da, wo die an der Brustseite, da haben die Krebszellen gewohnt über den 6-8-wöchigen Zeitraum der Ausstellungslaufzeit. Und da ging es dann wieder um so eine Care-Arbeit. Also es war im Grunde genommen eine Art Vorausschau, was könnte sein, wenn Lindsay Krebs bekommt, was sie noch nicht hat, aber sie hat schon eine onkologische Beratung und eine Analyse seit ihrem 18. Lebensjahr. Also es ist sehr, sehr komplex und sie stellt auch da, also Lindsay stellt da sehr starke Tabu-Fragen und hat sehr intime Arbeiten auch neben dieser Installation mit der Silikonweste geschaffen, nämlich sie hat ein Interview vorgestellt mit ihrer Mutter. Das war eine ganz, ganz starke Auseinandersetzung mit der Mutter, die natürlich eine vorangegangene andere Generation ist, die eine Mastektomie vorgenommen hat, der es nichts ausgemacht hat, dass die Brüste, die ihr im künstlich anoperiert wurden, viel größer waren als die vorangegangene. Das hätte doch bestimmt ihrem Mann dann auch Spaß gemacht. Und diese Themen hat sie, die Künstlerin, auf eine ganz interessante, auch hochästhetische Weise in Video, Objekt und Installation verarbeitet.
Ja, vielen Dank für diese eindrückliche Beschreibung des Kunstwerkes. Ich würde dann nochmal zum zweiten Teil meiner Frage von eben zurückkommen wollen. Und zwar, wie nehmen die Forscher, wenn die KünstlerInnen in die Labore gehen, die KünstlerInnen wahr als Bereicherung? Ist das eine Arbeit, die ihr auch macht, also sozusagen Künstlerinnen und Forschung zusammenzubringen? Also seid ihr diese Schnittstelle auch, die die dahin bringt? Und was entsteht daraus? Gelernt habe ich bis jetzt, dass man vor allem oder dass die Künstlerinnen vor allem auch einen anderen Blick, ein anderes Denken und damit auch ganz neue Fragestellungen einbringen und vielleicht Dinge sehen, die die Forschung bisher nicht gesehen hat.
Ja, genau. Also die Antwort steckt schon auch in dem, was du gerade sagtest. Und ja, ich denke, man kann Hybrid Art immer sehr als Seismograph unserer aktuellen Lage verstehen. Wir bei Art Laboratory Berlin ist tatsächlich eine unserer Aufgaben, Art-Science-Kollaborationen zu fördern und herzustellen. Und das ist interessant, vor 10 Jahren waren die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler überhaupt nicht offen, auch in der Öffentlichkeit zu Art and Science zu sprechen. Und mittlerweile reißen sich die Naturwissenschaftlerinnen fast schon darum, auch darüber zu sprechen. Und ich würde auch sagen, der Anteil die Rolle der Künstlerinnen und Künstler ist im Grunde genommen, das in die Gesellschaft rein und in die in biopolitische Themen reinzugehen, wo die Scientists im Grunde genommen noch nicht hingehen.
Ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall ist oder ein zufälliger Indikator, aber alle drei künstlerischen Positionen, über die du jetzt berichtet hast, stammen von Personen, die ich als Frauen lesen würde, also von KünstlerInnen. Ist dieses Feld der BioArt ein weiblich dominiertes Feld der Kunst? Oder weil es auch viele feministische Fragestellungen darin gibt, die sozusagen jetzt über den Blick auf die Wissenschaft nochmal anders verhandelt werden können, als feministische Diskurse sonst verhandelt werden, besonders attraktiv vielleicht für Frauen mit bestimmten Agenten? Oder war das jetzt einfach ein Zufallsausschnitt, der sich jetzt ergeben hat?
Ja, das ist interessant. Lindsay Walsh ist non-binär, aber ja, das ist tatsächlich schon so, dass wir bei Art Liberty Berlin meistens mit Künstlerinnen oder auch Flinter-KünstlerInnen arbeiten. Ob das jetzt nun der Indikator ist, dass BioArt meistens von Flinter-Artists besetzt wird, das weiß ich nicht. Manchmal, wenn ich gefragt werde, wieso wir eigentlich nur mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, dann sage ich einfach, ja, bei Hybrid Art, dann gehen wir vom Kontext her oder vom Content. Aber mag vielleicht sein, dass im Bereich Hydrofeminism, was viel mit Fluiden und Permeabilities und diesen Formen der Körperpolitik zu tun hat, dass es schon sehr stark von Künstlerinnen von Interesse ist. Aber das jetzt als Tatsache so, weiß ich nicht. Mhm.
Dann noch eine zweite spekulative Frage, die nochmal ein anderes Feld vielleicht auch aufmacht, wo es um die Frage der Wirksamkeit dieser Art von künstlerischen Forschung geht. Du hast es ja eben auch beschrieben, inzwischen reagieren die Wissenschaftscommunity da sehr offen drauf und sozusagen sehr neugierig. Und das war vor 10 Jahren noch nicht so. Euch gibt es jetzt seit 2006. Das ist sozusagen sehr lange. Und wenn man sich das anguckt, man sieht die Bilder der Räume und so fragt man sich so lebenspraktisch, boah, wie finanziert ihr das? Gibt es da sozusagen ein hidden Geschäftsmodell, weil diese ja sehr zum Teil sehr anwendungsbezogenen Forschungen, Materialforschungen von der Industrie sozusagen tatsächlich gekauft werden? Oder verballert da jemand sein Erbe, um das irgendwie sinnvoll anzulegen? Oder ist es Selbstausbeutung von allen oder reichen doch? Ihr habt ja auch viele Förderer, sozusagen die kleinen Geld mal da aus, um sowas über jetzt bald 20 Jahre am Leben zu erhalten, ist es eine Mischung von allem, aber man guckt sich das so an und man freut sich, dass es sowas gibt, aber es ist nicht staatlich, ja, es ist privat, wirtschaftlich, Fragezeichen, Initiativ, also was hält das am neben dem persönlichen Engagement so ganz lebenspraktisch? Wie funktioniert das?
Ja, wie funktioniert das? Also wir sind eigentlich Goldmedaillenpreisträgerinnen im Marathon für Finanzierung und Förderantragsschreiben. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein von seit Beginn an und stellen ständig Anträge. Natürlich viel mehr, als wir dann realisieren können. Und das ist meistens vom Berliner Senat stark intensiv gefördert, auch in den letzten Jahren ganz viel. Also das hat uns auch Stellen gebracht und hat dann Gefestigungen gebracht. Jetzt mit dem neuen Berliner Senat müssen wir mal ein bisschen gucken, wie die Kulturpolitik da weitergeht oder wieder neu aufgewickelt werden muss. Und die Wertschätzung für Cutting-Edge-Projekte wie unseres. Und wir arbeiten sehr viel auch mit Universitäten zusammen. Also da gab es zum Beispiel dann auch schon Stellen für uns, wo wir an der Schnittstelle von Art and Science gearbeitet haben.
Das heißt, ihr erlebt durchaus eine Offenheit für das, was ihr tut, gerade wenn ihr so viele Förderanträge schreibt und die auch bewilligt bekommt. Das stimmt optimistisch. Ich würde gerne noch mal eine Stufe weiter fragen. Ihr forscht ja auch, hast du gerade erzählt, über Koexistenzen habt ihr das genannt, also auch über Zusammenarbeit von Tieren, Lebewesen, Lebendigen und Menschen und verbindet das auch mit einer Kritik am anthropozentristischen Menschenbild. Wie tragt ihr das in die Offenheit und also nicht in die Offenheit, sondern in die Öffentlichkeit? Also wie vermittelt ihr es? Denn das ist ja auch immer eine Form von künstlerischer Arbeit, also Kunst auch zu zeigen. Du hast es eben gesagt, ihr habt Ausstellungen gemacht und so. Und wie reagieren die BesucherInnen darauf? Ich kann mir auf der anderen Seite vorstellen, dass ihr auch nicht nur Freunde und Freundinnen habt in Zeiten, wo selbst der Mensch sich ja gerade Stichwort Populismus, Stichwort jedes Land vereinzelt sich, alles konzentriert sich auf die Sicherung des Einzelnen und ihr weitet den Begriff so aus und schreibt anderen Sachen noch Subjektivitäten zu. Was ist das für eine Diskussion? Finde ich sehr spannend.
Ja, ich finde es nach wie vor auch spannend und das ist jetzt schon mehr als 8 Jahre alt. Wir haben mit diesem Schwerpunkt, also Chris und ich haben mit dem Schwerpunkt Non-Human Subjectivities begonnen und hatten auch eine Ausschreibung. Non-Human Subjectivities, also wenn im Grunde genommen, wenn wir den Menschen dezentrieren von der Aufmerksamkeit und, ne, wie du gerade gesagt hast, die eigentlich auch auf in horizontaler Sichtweise Empfindsamkeit und Handlungsfähigkeit Tieren, Organismen und Pflanzen und planetarischen zukommen lassen. Und da hatten wir eine Serie Non-Human Subjectivities, Non-Human Agents und da hatten wir auch verschiedene Formate, um sozusagen eine große Öffentlichkeit zu erreichen. Also Ausstellung, das war eigentlich nur das Klassische. Wir haben sehr viele Workshops gemacht, wir haben sehr viele Talks, also wir haben dieses Format Walk and Talk. Und dann haben wir auch eine internationale Konferenz gemacht. Und das Wichtige ist immer, das könnt ihr euch auch denken, immer die Kunst ins Zentrum zu stellen und dann interdisziplinär Gäste und Forschende einzuladen aus Geistes- und Naturwissenschaft. Und und die Ausstellungsserie, das war natürlich auch schon sehr, sehr wichtig, aber dass auch diese komplexen Themen, Tierintelligenz, Mikroorganismen, das Mikrobiom, nichtmenschliche Netzwerke etc., also da haben wir verschiedene Schwerpunkte gehabt und führen diesen Schwerpunkt weiter fort. Und wir sehen einfach die Notwendigkeit in diesem desolaten Zustand unseres Planeten, dass es gar nicht anders geht, als dass wir unsere Perspektive weiten. Ich habe neulich mal gehört, dass wir in diesem Jahr jeden Monat war die Klimavorhersage nie wie in der vorangegangenen meteorologischen Aufzeichnung, was die Temperatur angeht. Wir haben noch nie so viel Flüchtlinge weltweit wie im Moment. Also es ist, wir müssen uns öffnen und wir haben einen Klimawandel, der sich kaum in Zahlen und dem Menschen verständlich machen kann. Das bedeutet, Koexistenzen anzuerkennen. Das beginnt mit unserem eigenen Körper. Mehr als die Hälfte der Zellen unseres Körpers sind nicht menschliche. Und ohne ein gutes Darmbakterium wären wir nicht glücklich oder könnten wir gar nicht leben. Also dieses Verständnis, nichtmenschliche Agentinnen und Agenten kennenzulernen und wertzuschätzen, ja, das haben wir in dieser Serie versucht.
Kennenlernen wäre jetzt auch nochmal so ein Stichwort, um vielleicht überzuleiten zu dem akademischen Bereich. Du hast ja auch einen Forschungsschwerpunkt als Kunsthistorikerin, wenn ich das richtig verstehe, nämlich die Geschichte der Hybrid Art, wo du die Geschichte der Moderne ja nochmal anguckst. Und da würde mich interessieren, geht es dabei darum, Kunstwerke, künstlerische Positionen aufzuspüren, die im Kanon nicht enthalten sind? Oder geht es darum, den Kanon, den wir kennen, vor dem Hintergrund dessen, was du ja gerade beschrieben hast, den Veränderungen neu zu lesen, neu zu interpretieren und neu kennenzulernen?
Ja, interessante Frage. Also in der Kunstakademie Münster bin ich eingeladen für Art and Science, für die Kunststudierende Forschung und Lehre zu betreiben. Und genau, und da ist im Moment gerade ein Doppelseminar angesagt über Hybrid Art. Und da gehe ich jetzt nicht ganz so stark in die Kunstgeschichte zurück, sondern konzentriere mich tatsächlich auch auf mein Forschungsfeld Hybrid Art Histories, was wiederum sehr stark mit der Forschung bei Art Liberty Building zu tun hat. Also es konzentriert sich ganz stark auf die letzten 15 Jahre, auf Kunstprojekte, die, wie gesagt, mit aktueller naturwissenschaftlicher Forschung einhergehen und diese komplexen neuen Welten fachlich und ästhetisch herausfordern.
Aber man könnte ja durchaus so bestimmte Formen von künstlerischer Forschung historisch anknüpfen an andere experimentelle, wenn ich an sozusagen Film in den 20er Jahren denke, an Fotografie, dann Nachkriegszeit die Medienkunst, wo sozusagen neue technologische Möglichkeiten auch zu neuen Kunstformen geführt haben. Und jetzt könnte man ja sagen, Biotechnologie, Gentechnik, neue medizinische Forschung sind auch sozusagen neue Techniken, die wie andere auch jetzt halt von Kunst angeeignet und übernommen werden. Ja, Fotografie war ja auch erstmal ein technisches Medium und kein primär künstlerisches. Und vielleicht wird so auch Gentechnologie irgendwann ein künstlerisches Medium und nicht mehr, wie wir es jetzt behandeln, ein rein technisches. Also man könnte das doch auch einordnen, Fragezeichen, ich bin kein Kunsthistoriker, in die Ausweitungsprozesse, die Kunst in der Moderne durchlaufen ist.
Ja, also ja, kann man durchaus, also bestimmte Ideen von Arbeiten mit Naturmaterialien oder Arbeiten in Land Art hat ja auch schon Einfluss auch gehabt in gewisser Weise auf Bio Art oder auch die Frage von wie Konzeptkunst entstanden ist und so eine Art Projektarbeit auch als künstlerische Praxis verstanden werden kann. Da kann man sicherlich in die Kunstgeschichte zurückgehen und auch die Frage mit Pflanzen zu arbeiten oder mit Erde oder mit auch mit dem Körper, Body Art, sicherlich. Aber wie gesagt, das Phänomenale ist, und das ist tatsächlich so erst in den letzten 15 Jahren entstanden, dass Künstlerinnen und Künstler in die Labore reingehen und dann nicht zurückkommen und ein Bild malen in einer ganz repräsentationalistischen Weise, sondern auch Versuchsanordnungen übernehmen in ihrer Kunst. Und auch natürlich Kommunikation anregen. Und aber wie gesagt, der bekannte Satz ist ja, Hybrid Artists sind keine Science Communicators. Also das ist manchmal immer noch das große Missverständnis für die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. Mhm.
Habt ihr auch Zusammenarbeiten mit Unternehmen? Also wir haben ja gerade gelernt, dass ihr das auch oder die Welt und ihr euch selber forschend sozusagen den Annahmen, die wir über die Welt hatten und über wie wir Dinge machen, wie wir Dinge erforschen, in Frage stellt. Und es ist natürlich automatisch passiert, dass man die in Frage stellt. Und das ist ja im Grunde auch für forschende Unternehmen, aber auch für andere Unternehmen eigentlich ein sehr, sehr interessanter Blick auf und in die Welt vor dem Hintergrund der Transformation, vor der alle gerade stehen und viele ja aus ihrem Tun nicht rauskommen. Und das ist ja, finde ich, das sehr Interessante an eurem Ansatz auch, also neben den Ergebnissen überhaupt diesen Blick so zu verändern.
Na, tatsächlich haben wir so mit Unternehmen jetzt so noch nicht zusammengearbeitet. Wir haben mit Schulen, wir haben mit eigentlich also gesellschaftlichen Institutionen, Universitäten viel zusammengearbeitet, aber noch nicht eigentlich in der freien Wirtschaft. Wenn jemand Interesse hat, gerne, bitte kontaktiert uns.
Dann verstehen wir das hier als Aufruf, wer Interesse hat, möge euch kontaktieren. Das wäre überhaupt noch mal eine Frage nach diesem spannenden Gespräch. Und weil es für viele, glaube ich, so neu ist, wenn man sich für euch interessiert und eure Projekte, wie kann man die finden oder wo hat man die Möglichkeit, sich weiter zu informieren?
Ja, wir hatten das große Glück, viel Geld vom Berliner Senat zu bekommen, auch für eine Institutionalisierung und für eine Verfestigung unserer Inhalte. Und dann haben wir 2021 ein großes Webarchiv entwickelt. Das heißt, also der erste Schritt oder die erste Einladung würde ich aussprechen, auf unsere Website zu gehen. Und das ist ein richtiges Archiv, was wir über ein halbes Jahr aufgebaut haben. Wir haben sehr viel Open Access im Sinne von Aufnahmen, Videos, Konferenzen, Material haben wir da gespeichert. Sehr, sehr, sehr viel. Also das ist vielleicht die erste Anlaufstelle, alles auf Deutsch und Englisch. Und dann haben wir immer offene Türen und sind und freuen uns über neues Publikum, immer.
Ja, dann kommen wir nach diesem schönen Gespräch zu unserer klassischen Abschlussfrage nach dem Fantasiemuskel, die ich hier auch vielleicht nochmal anders framen will. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du mit den WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern zu tun hast. Mir geht es immer so, dass mir da ganz viele spannende Sachen begegnen, die ich aber zum ganz großen Teil gar nicht verstehe. Und dann fängt bei mir im Gehirn aber sonst was an. Also ich finde die Auseinandersetzung so mit Hardcore Science total fantasieanregend, gerade weil ich es nicht verstehe. Und insofern die Frage an dich ist, für dich diese Welt der Wissenschaft, die man nur so halb versteht, eine Quelle, um deinen Fantasiemuskel, so du einen hast, zu trainieren? Oder ist es doch die Kunst oder bedienen die unterschiedliche Elemente oder ziehst du deine Energie für das Neue ganz woanders her?
Schöne Frage. Fantasiemuskel ist überhaupt ein wunderbarer Begriff. Aber ich ziehe tatsächlich meine Inspiration und neue kreative Ideen für zukünftige Formen von Projekten oder überhaupt Lebensformen tatsächlich genau aus dem, was ich noch nicht weiß und was ich lerne. Also als Geisteswissenschaftlerin lerne ich immer wieder bei jedem neuen Projekt dazu. Und was mich fasziniert und wo, glaube ich, mein Fantasiemuskel zum Jauchzen kommt, ist immer sind Schnittstellen. Je mehr Disziplinen zusammenkommen, desto besser. Es wird immer komplexer und anstrengender, aber es ist wunderbar.
Ja, Schnittstellen als Trainingsobjekt für den Fantasiemuskel. Das ist ein schöner Abschluss.
Da geht bei mir schon gleich das Augenkino los und ich sehe lauter blutende Finger, wo man vorher mit dem Messer reingeschnitten hat. Aber es gibt, glaube ich, noch ganz viele andere Schnittstellen als die, die mir im Alltag immer fortbegegnen.
Das ist total spannend. An die hätte ich jetzt zuletzt gedacht. Ach, du meinst ja genau der Bezug zur Biologie. Ne, die Schnittstellen im Grunde genommen, stellt euch vor, da ist eine Musikerin und da sind Pflanzenökologen und da sind vielleicht auch, ist noch ein Theatermacher dabei oder da sind Soziologen und da sind Makrobiologen. Also es ist einfach sehr, sehr spannend, je mehr Felder wir zusammenbringen. Ich habe eigentlich echt die übertragene Schnittstelle gemeint.
Das haben wir, glaube ich, auch so verstanden.
Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.